Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make Work Count. Mein Name ist Nikolai Skatschkow, ich bin der Gründer von Circular und heute freue ich mich ganz besonders, einen Gast begrüßen zu können. Henrik Schriefer ist der CEO und Gründer von Sharpist, einer digitalen Plattform rund um das Thema Coaching und Leadership-Entwicklung. Und ich finde, wenn es darum geht, Unternehmen weiterhin zu entwickeln, egal ob Tech-Unternehmen, Mittelstand oder Großkonzern, steht ja heute wirklich der Mitarbeitende im Mittelpunkt. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre super spannend zu hören, direkt von Henrik, was hinter der Idee steht, wie er dem Thema begegnet ist und auch seine Erfahrung im Zusammenspiel mit den Kunden. Weil im Endeffekt ist in dem Podcast hier nicht nur darum geht, die eigene Erfahrung zu berichten vom Aufbau von Unternehmen, sondern vor allem auch den Kontrast oder eben vielleicht den gar nicht so großen Kontrast zwischen klassischen Unternehmen und neuen Technologieunternehmen aufzuzeigen. Henrik, vielen Dank, dass du heute teilnimmst.
Hi Nico, ist cool hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Super, dass du heute die Zeit hast. Ein paar spannende Erkenntnisse aus dem Podcast sind, dass nur weil ein Tech-Unternehmen modern oder neu gegründet ist, das lange noch nicht heißt, dass die Dinge progressiver und agiler angehen als Traditionsunternehmen wie Porsche oder Franke. Henrik teilt auch einen Lifehack oder ein Mittel, das er einsetzt, um tagtäglich darüber zu reflektieren, wie es ihm geht. Und eine spannende Erkenntnis auch im Laufe des Gesprächs war, dass seine Kunden und im Allgemeinen Unternehmen bei Themen wie eben Transformation und Coaching nicht, wie man so oft vermuten würde, kurzfristig auf den ROI blickt, sondern das Thema Lernkultur und die Effekte, die daraus entstehen, eigentlich im Vordergrund stehen. Ich habe im Vorfeld mit dir darüber gesprochen und wir hatten uns ja bei einem Event von Capnamic Ventures, von einem unserer gemeinsamen Investoren, gesehen und da warst du auch auf der Bühne und hast dann über euer Produkt und eure Vision gesprochen. Und deswegen vorab wäre es ganz spannend vielleicht für unsere Zuhörerinnen zu erfahren, wie du zu dem Thema gekommen bist. Also ich habe gesehen, du hast ja vorher verschiedene Stationen in Startups durchlaufen, warst auch bei Rocket Internet in der Aufbauphase von Unternehmen beschäftigt und dann kam so ein Thema, wo ich gedacht habe, wow, wie kommst du da drauf?
Gute Story in der Tat, weil immer wenn ich wieder mit meinen Psychologie-Kommilitonen mich treffe, sagen die, ja, du hast ja jetzt die Firma gegründet, die du schon immer gründen wolltest, was mir bis dato gar nicht so bewusst war. Und zwar wollte ich schon immer Menschen dabei unterstützen, in erster Linie gesünder zu sein, aber aus einer mentalen Sicht. Weil wir machen ja extrem viel, auch im körperlichen Bereich, alle gehen ins Fitnessstudio, tun dann sehr, sehr viel für Heilung psychischer Krankheiten, was extrem wichtig auch ist. Aber eben irgendwo nur die halbe Miete, denn der Großteil der Leute ist erstmal zum Glück psychisch gesund und muss dabei unterstützt werden, gesund zu bleiben. Und darüber bin ich durch ein Seminar zum Thema Glück zu dem Begriff der Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung gekommen und habe mir dann die Frage gestellt, wie können wir denn Menschen dabei unterstützen, reflektierter zu sein und reflektierter durch ihr Leben zu gehen? Und das blieb so einige Jahre in meinem Kopf, bis ich dann irgendwann nach Zeiten eben bei Rocket und auch in Oxford nochmal wiederkam und gesagt habe, gut, was könnte denn jetzt die nächste Firma sein, die ich aufbaue? Und habe dann versucht, irgendwas ums Thema Reflexion zu machen, mit vielen Umwegen und Kurven hin und her, bis wir gemerkt haben, ja, im Großunternehmen, da haben die das schon kapiert, dass Leute eigentlich, wenn sie reflektierter sind, in erster Linie Führungskräfte, wenn sie reflektierter sind, nicht nur mit anderen besser interagieren, sondern auch mit sich selbst und dann produktivere Gesellschaften, Organisationen aufbauen, glücklichere Kolleginnen und Kollegen haben. Und das natürlich auch für Top- und Bottom-Line am Ende gut ist.
Okay, cool. Das heißt, du hast gerade angesprochen, du hast dieses Seminar besucht zum Thema Glück. Also ich selber zum Beispiel habe vor, ich glaube, 2-3 Jahren ziemlich viele Kurse von Tony Robbins mitgemacht, weil ich das mega spannend fand, weil ich glaube, das ist ein bisschen so polarisierend oder wird viel diskutiert. Ist das jemand, der so diese typische amerikanische Chugger-Mentalität reinbringt oder ist er eigentlich irgendwie genau der Typ Mensch, den man braucht, um als Mensch auch sich weiterzuentwickeln? War das auch in die Richtung gehen, so ein Life-Coaching-mäßiges Seminar oder war das im Kontext vom Studium oder was hast du da genau gemacht?
Das war tatsächlich im Kontext vom Studium. Da haben wir uns verschiedenste Konzepte angeschaut. Einmal im Buddhismus, dann vom, wie heißt der, Csikszentmihalyi, glaube ich, zum Konzept Flow, mit allem Möglichen auseinandergesetzt und uns wirklich die Frage gestellt, wie können wir unser Wissen als Psychologinnen und Psychologen dazu einsetzen, Menschen in ihrer mentalen Gesundheit zu unterstützen und eben nicht nur Glück zu haben, sondern in erster Linie auch glücklich zu sein. Und da wurde mir schon klar, dass insbesondere im europäischen Raum PsychologInnen nicht solche Stars sind, wie zum Beispiel Tony Robbins, den du jetzt gerade angesprochen hast, und eben sehr, sehr viel sich in der akademischen Welt bewegt und gar nicht so viel in den populären Bereich rauskommt. Und das ist, glaube ich, bei mir dann damals schon hängen geblieben.
War War das Geschäftsmodell oder die Vision von Sharpist von Tag 1 schon klar oder hat es gab es da so ein bisschen so ein Pivot, dass man gesagt hat, man hat irgendwann diese B2B und Coaching das Feld dann entdeckt oder war das wie seid ihr da rangegangen?
Ja, Pivot tatsächlich nicht. Wir haben damals unglaublich viele Ideen ausprobiert. Das ist dann wahrscheinlich schon so eher die klassische Rocket-Internet-Mentalität. Eine Liste an 60 verschiedensten Bedürfnissen, Marktbedürfnissen und überlegt, wo ist der Markt schon saturiert, wo ist er vielleicht noch nicht so konzentriert, wie sind die Einstiegsbarrieren und so weiter. Und ganz, ganz viel ausgetestet, bis der damalige Entwickler auf dem Thema zu mir gesagt hat, du, morgen oder ich glaube in 2 Tagen, da hast du jetzt deine Idee und sagst mir, was wir machen, weil ich habe keine Lust, das nächste Produkt wieder in die Tonne zu kloppen. Und ich kam dann zurück und meinte, Krille hieß er, Krille, wir machen was mit Selbstreflexion. Dann hat er gesagt, ja, das ist super, weil das wusstest du schon von Anfang an und dafür brennst du auch wirklich. Problem ist nur, ich habe darauf keinen Bock. Dann war ich erstmal wieder alleine und wir haben wirklich viel B2C und auch B2B getestet. Und dann irgendwann gemerkt, dass die Zahlungsbereitschaft aber bei EndkonsumentInnen für ein Angebot, wie wir es jetzt heute haben, mit 1:1 Coaching und gesamter Plattform drumherum, obwohl das Bedürfnis sehr, sehr groß ist, eine Unterstützung zu bekommen, diese Zahlungsbereitschaft extrem gering ist. Und das sieht natürlich in der Enterprise-Welt ganz, ganz anders aus. Die Kunden, mit denen wir jetzt arbeiten, die wollen einfach, die müssen was tun, um ihre Mitarbeitenden zu binden und auch weiterzuentwickeln, ihre Führungskräfte. Und dementsprechend sind die bereit, ein Vielfaches daran zu investieren im Vergleich zu uns jetzt als OttoNormalverbraucherInnen.
Okay, verstehe. Wer war euer erster Kunde? War das ein Tech-Startup oder war das irgendwie so ein klassischer Mittelständler?
Der erste richtig relevante war die Firma Franke. Es ist ein Maschinenbauer. Okay. Vielleicht, wenn man mal durch die WeWorks läuft dieser Welt, dann die Kaffeemaschinen dort, die sind von denen. Oder auch freitagsabends in der Bar, wenn man vorm Pissoir steht und auf die Spülung drückt, die sind auch von denen. Also die machen ganz schön viel so Zeugs und immer wieder schöne Momente für mich, mich über das Logo unseres ersten Kundens zu freuen. Ja. Und wir sind damals zu denen in die Schweiz gefahren mit einem Pitch-Deck und wenig eigentlich mehr als das. Und haben gesagt, hey, wir glauben, ihr müsst was für eure Führungskräfte tun. Das muss möglichst individuell sein und auch skalierbar. Stimmt es? Jo, stimmt. Super, was müsste denn passieren für einen ersten Piloten? Und dann sagte der CHRO, der Beat Siegrist, mit dem wir auch heute noch viel Ideen austauschen, ehrlich gesagt nicht so viel. Ich brauche ein Angebot und dann testen wir das mal mit ein paar Leuten. Und seitdem arbeiten sie mit uns und mittlerweile betreuen wir die gesamten Top 100 Führungskräfte, das C-Level auch, hoffentlich bald den COO, CEO ist, glaube ich, in der Mache. Das ist eine sehr, sehr lange Partnerschaft draus erwachsen.
Okay, mega cool. Wie groß ist ungefähr Franke? Von
10.000 Mitarbeitende 10.000. Weltweit. Okay. Auf der ganzen Welt verteilt. Ne? USA, Südafrika, China, Zentraleuropa, überall arbeiten die mit uns.
Okay, cool. Das heißt, ihr habt dann aber in der Schweiz gestartet oder war das direkt quasi auch angesetzt, dass man das dann sukzessive auch in die anderen Märkte, wo sie aktiv sind, bringt?
Ich glaube, das war recht bald schon international. Da haben wir unsere Lektion auch dadurch gelernt, wie so ein Enterprise funktioniert, weil wir die dann gesagt haben, ja, der Clou bei Sharpist ist schon, wir können Coaching, das muss man sich vorstellen, damals noch 2018, also vor der Pandemie, digital anbieten und dadurch viel einfacher verfügbar machen. Das haben zur damaligen Zeit noch nicht so viele gedacht. Aber um diesen Mehrwert auch auszunutzen, müssen wir natürlich das nicht nur bei uns in der Schweiz machen, im kleinen Ort vor Zürich, sondern wirklich recht schnell USA, Südafrika mit dazu ziehen und dann auch unsere Werke in China unterstützen. Und die Lektion war, dass das super schwierig ist, allerdings in so eine dezentrale Organisation Schritt für Schritt rein zu skalieren und das nicht mit vielleicht dem Drückerkolonnenvertrieb so gut funktioniert, sondern man da echt langfristig in die Beziehung investieren muss.
Okay, verstehe. Interessant. Jetzt hast du gesagt, Franke, 10.000 Mitarbeitende, also schon wirklich ein großes Unternehmen. Beim Thema Coaching denkt man ja relativ schnell, das ist auch, sagen wir mal, vielleicht ein hochpreisiges Angebot, also durchaus gerechtfertigt, aber nicht unbedingt etwas, das vielleicht sich ein kleines Unternehmen von Tag 1 leisten will oder kann. Was ist da eure Erfahrung, wenn ihr eure Kunden anschaut? Sind es schon eher die Unternehmen 10.000 plus Mitarbeitende oder gibt es auch Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden, die sagen, Mensch, das ist ein Angebot, das wollen wir und müssen wir auch wahrnehmen?
Also es ist schon durch die ganze Bank, also wirklich vom einer Einzelperson in den USA arbeiten wir zum Beispiel mit der US Chamber for Commerce, da geht es eher um einzelne Kaufleute, die sagen, okay, ich will hier mein Business aufbauen, ich brauche irgendwie Support. Dann über genau so einen klassischen Mittelständler, vielleicht mit 500 Mitarbeitenden bis hin zu Porsche mit, was haben die, 70.000 und auch drüber hinaus. Das ist so unser Thema, nur ist der Fokus schon auf Enterprise, weil du da deutlich mehr Hebel hast, wenn du eben die gesamte Führungsebene betreust und auch am Ende so ein skalierbares Produkt wie unseres größeren Mehrwert bietet, als wenn ich jetzt eine Einzelperson bin, dann taugt es vielleicht auch der Coach von mir aus dem Ort.
Ja, okay, verstehe. Was ich besonders interessant finde, ist, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, aber wenn du jetzt mal in das Kundenportfolio reinblickst, würdest du sagen, dass die Art und Weise, wie, sagen wir mal, ein technologieaffines Unternehmen tickt, sich unterscheidet wie so ein klassischer gestandener, erfolgreicher Mittelständler, oder ist im Endeffekt auf der strategischen Ebene die Denkweise sehr, sehr ähnlich, wenn es um, sagen wir mal, die Wahrnehmung von den Need geht und auch dann wirklich die Bereitschaft umzusetzen?
Ich würde sagen, das kommt maximal auf die Person an, die es einführt tatsächlich. Mhm. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt ein Zalando unbedingt anders ist als ein Strabag. Strabag ist der größte Baukonzern in Österreich, sondern ja, also ich habe einen Moment, der mich total begeistert hat, da musste ich Sharpest vorstellen vor Kaufleuten in Hamburg, so ganz, ganz ehrliche ältere Herren, wo ich erst dachte, okay, super, die blickten da alle mit verschränkten Armen und ein bisschen grimmigen Blick drein her, und ich dachte, okay, das resoniert gar nicht. Und als ich dann durch war und die Fragen losgingen, strahlten die Augen irgendwann, und ich hatte gemerkt, okay, wow, die haben kapiert, dass Führungskräfte und deren Entwicklung der größte Hebel sind auf den Erfolg ihrer Organisation. Mhm. Und das versuchen wir eigentlich immer rauszufinden. Wer ist das? Ist das wirklich sogar die HR-Abteilung hier oder eventuell eine Person im Business? Und das ist für uns dann auch der Weg rein. Also würde ich jetzt gar nicht differenzieren, dass das jetzt im Tech-Konzern die Offenheit auf Management-Ebene da unbedingt größer ist als vielleicht beim irgendwie einem besonders großen Möbelhersteller oder so.
Mhm. Okay, verstehe. Wenn man jetzt an das Thema Weiterentwicklung, also Transformation, Weiterentwicklung der Führungskräfte, aber auch vielleicht der Mitarbeitenden allgemein denkt, ist Coaching ja ein ganz, ganz essentieller Bestandteil. Was würdest du von der Erfahrung, die ihr jetzt mit eurem Kunden gesammelt habt, sagen, was sind zusätzliche Bausteine, die wichtig sind, die man eigentlich quasi für eine ganzheitliche Betrachtung im Auge haben muss? Und zweite Frage, sind es Themen, die ihr dann auch perspektivisch über Sharpest mit abdecken wollt, oder sagt ihr, ihr bleibt bei diesem großen Baustein Coaching?
Ja, also zur zweiten Frage direkt, nee. Ich habe ja eingangs gesagt, uns geht es um Reflexionsfähigkeit, ja. Und ich glaube, die hebelt man nicht nur durch Coaching, sondern in erster Linie durch eine Plattform fürs Thema Lernen und Entwicklung, und die bauen wir auch. Mhm. Was ist jetzt das, was die Firmen brauchen, die mit uns arbeiten? Ich glaube, es fängt häufig damit an, dass sie erstmal sich die Frage stellen, was ist denn überhaupt unsere Kultur und unsere Philosophie? Wie sollen Mindsets und Verhaltensweisen aussehen? Und da sind sie ganz, ganz unterschiedlich weit. Auch manchmal wundert man sich, Firmen, die schon seit 100 Jahren existieren, fangen plötzlich neu an, ihre Führungsphilosophie zu definieren oder haben das noch nie gemacht. Und das heißt, ich glaube, da erleben wir auch ganz allgemein gerade einen Trend, dass sich mehr damit auseinandergesetzt wird. Was ist denn Führung bei uns in der Organisation? Das heißt, das ist, würde ich sagen, so die Basis, und dann gibt's häufig eine Palette an Angeboten, die eingekauft wird, um irgendwie das Thema Kultur zu adressieren. Weil ich glaube, der Connect ist schon da, dass Firmen sagen, okay, Lernen oder unsere kulturelle Transformation treiben wir durch eine Lernkultur, was auch immer das bedeutet. Und dann wird Coaching eingekauft und Training und ein digitales Angebot und so weiter. Und dann kommt plötzlich die Ernüchterung, weil die Nutzungsraten sind super gering, die Leute gehen nicht hin, die Zufriedenheit ist nicht da und die Kündigungsrate ist immer noch hoch. Und das liegt eben meines Erachtens daran, dass die Mitarbeitenden stellenweise damit überfordert sind, mit dieser Breite des Angebots, das dann auf einmal da ist, und auch nicht ganz klar ist, was bringt mir das als Person und was will denn die Firma eigentlich dahinter? Mhm. Und unser Ansatz ist jetzt zu sagen, das Tolle am Coaching ist, dass dadurch, dass es 1:1 ist, hat es ein extrem hohes Engagement. Also die Leute nehmen das einfach regelmäßig wahr. Nur die Arbeit an meiner Entwicklung und auch am Arbeitsalltag, die muss ich schon noch selber machen. Und wir stellen uns die Frage, wie kann ich das begleiten? Das machen wir durch heute kleinere digitale Übungen, Microtasks nennen wir die, wo ich dann im Arbeitsalltag erproben kann, was ich in meinem Coaching besprochen habe. Wir geben dir auch die Möglichkeit, Gruppentrainings wahrzunehmen, wenn du bestimmte Themen hast, wie vielleicht Delegation, Resilienz, Fokusfindung. Und wir stellen die Analytics drumherum dar, weil Firmen häufig noch ein losgelöstes Performance- und Tracking-System haben. Und das versuchen wir eben auch dadurch zu integrieren, dass wir eben eine Plattform haben, auf der du als mitarbeitende Person alles machen kannst. Und genauso wollen wir dir eine Plattform als HR geben, wo du den Vorteil für dich tracken kannst.
Mhm. Okay, cool. Wenn man jetzt an Sharpest als Unternehmen denkt, als Arbeitgeber, vermute ich, dass natürlich Eat Your Own Dog Food, das Thema One-to-One-Coaching über die Plattform natürlich auch mit angeboten wird. Auf welche anderen Aspekte legst du als CEO Wert, wenn es um die Weiterentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitenden im Allgemeinen geht?
Ja, also in erster Linie, du hast natürlich total recht, bei uns haben alle Mitarbeitenden Zugang zu unserem eigenen Angebot. Mhm. Das ist normalerweise nicht die Regel bei unseren Kunden, weil das da eher für Führungskräfte eben reserviert ist. Mhm. Jetzt, wie ist es bei uns? Ich glaube, eine Sache, die fast essentieller ist als das Angebot, sind die kulturellen Werte. Wo wir Anfang an gesagt haben, keep growing, das stand früher auch oben auf unserer App, jetzt nicht mehr, das ist unser Nummer eins Wert. Das heißt, wir versuchen erstmal Leute auszuwählen, die nicht nur reflektiert sind, sondern sich immer wieder die Frage stellen, was ist für mich der nächste Entwicklungsschritt und wie komme ich da auch hin? Mhm. Und selber dann auch Angebote suchen. Was du bei uns machen kannst bei Sharp ist, wir haben so Coaching-Credits, die eben nicht nur für dein Coaching eingesetzt werden können, sondern auch für andere Lernangebote. Und wir verwenden das stellenweise so, ist noch ein bisschen hacky ehrlicherweise, dass ich auch sagen kann, hey, hier ist eine geile Konferenz, vielleicht die mich als Developer nach vorne bringt, weil ich das eine Framework hier eventuell nochmal irgendwie meine like-minded people da treffen möchte, dann kannst du das dafür ausgeben. Oder ich brauche eine Peer-Gruppe, davon profitiere ich zum Beispiel enorm, so eine Mastermind oder Group oder so ein Forumsformat, dann möchte ich da gerne hingehen. Genau, also du merkst schon, bei mir ist es eigentlich viel Hilfe zu Selbsthilfeangebote, solche finde ich ganz gut.
Ja. Ja, okay, cool. Das heißt, dieses Thema mit der Masterclass oder was du gerade angesprochen hast,
Mastermind,
das ist etwas, das du selber auch nutzt, oder?
Mhm.
Okay, cool.
Genau, also ich bin in einer Gruppe vom EdTech Founders Club für andere Gründerinnen und Gründer, die EdTech-Unternehmen gegründet haben, und da tauschen wir uns über unsere WWchen aus. Das ist komplett vertraulich. Also dementsprechend kann man auch wirklich über alles Mögliche reden, was einen so herausfordert. Und man kriegt dann immer Erfahrungen zurückgeteilt von den anderen.
Okay. Kannst du wenn man bei euch als Beispiel bleibt, oder vielleicht weißt du Insights von anderen, von euren Kunden, gibt es auch interne Maßnahmen, die ein Unternehmen quasi aus eigener Hand, aus eigenen Ressourcen her gut umsetzen kann, um quasi das Thema Transformation, Weiterentwicklung zu treiben? Oder ist es schwierig, wenn man da nicht irgendwie jemand hat, der einen irgendwie da ein Stück weit auch führt?
Ja, also ich würde auch da wieder bei den Basics anfangen tatsächlich. Und das ist auch was, wo wir ehrlicherweise im Moment noch dran arbeiten. Mhm. Was vielen Leuten wichtig ist, ist diesen Pfad vor sich sehen zu können. Erstmal in der eigenen Domäne, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Support arbeite, dann will ich wissen, okay, muss ich jetzt ewig Tickets beantworten oder was sind denn die Entwicklungsschritte dahin? Welche Kompetenzen brauche ich und welches Mindset auch letztendlich dafür und vielleicht, ja, welche Feedback-Performance muss ich zeigen? Das heißt, solche Career-Levels und ein Career-Framework, ich glaube, das ist was, da findet man schon relativ viel Inspiration auch tatsächlich online. Das kann man auch extrem versemmeln, denke ich, wenn man das nicht bedacht ausrollt. Aber am Ende in einem kleineren HR-Team und Sparring der anderen Führungskräfte kriegst du da, glaube ich, ein ganz gutes Setup hin. Und das dann erstmal den Leuten klarzumachen, was sind denn überhaupt die Anforderungen an mich? Also deswegen ist diese Klarheit da recht wichtig. Mhm. Wenn es jetzt um konkrete Angebote geht, ich tue mich da ehrlicherweise abgesehen von dem klassischen Onboarding und Peer-to-Peer-Austausch, wir haben so einen Book-Club bei uns zum Beispiel, relativ schwer. Und das liegt vielleicht daran, dass wir selber ein Anbieter sind, aber würde dann in der Regel empfehlen, das von außen vom Experten einzukaufen.
Okay, verstehe. Du hast vorher kurz das Thema Leadership, ich glaube, man könnte es übersetzen, Leadership Principles angesprochen, also quasi wie definieren wir Führung? Habt ihr das schon klar intern artikuliert oder wo steht ihr da gerade in eurer eigenen Reise?
Ja, ich muss gerade denken an den Würfel, der auf meinem Schreibtisch liegt. Wir haben tatsächlich einen Würfel entwickelt mittlerweile, wo alle Leadership-Mindsets und Behaviors drauf abgebildet sind. Mhm. Die bauen auf unseren kulturellen Prinzipien. Aber wir haben halt irgendwann gemerkt, okay, die Führungskräfte, die sind super, die verinnerlichen die Kultur extrem, aber irgendwas fehlt noch und ist ja dann doch auch nochmal eine andere Nuance, wenn ich Führungskraft bin versus einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und das heißt, darauf basierend auf den kulturellen Prinzipien haben wir in einer Reihe von Workshops gemeinsam dann unsere Principles entwickelt. Anfänglich auch recht top-down von mir und dann habe ich viel Gegenwind bekommen und jetzt ist es, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Paket, was alle eben mit dem Würfel auf ihrem Schreibtisch jeden Tag wieder anschauen und überlegen, wie bilde ich dieses Verhaltensweise, zum Beispiel meine Mitarbeitenden herauszufordern, über ihre eigene Komfortzone herauszugehen, habe ich das jetzt abgebildet oder nicht?
Cool. Ist das dieses Thema Leadership Principles, ist es etwas, das, wenn ihr dann den Dialog mit euren Kunden führt und wenn man dann ein Stück weit das Konzept für den Kunden entwickelt, ein klarer Agendapunkt ist? Oder wie, welchen Stellenwert nimmt es an, wenn es darum geht, quasi den Kunden mit eurer Plattform zu enablen?
Also jeder Kunde hat das Thema, glaube ich. Entweder haben sie sie schon oder sie überarbeiten sie gerade oder sie sagen, ja, hätten wir lange machen müssen, kommt bald. So ein bisschen wie die eigene Website, die ja auch immer immer Work in Progress ist. Also das ist schon, das ist klar, das ist auch immer ein Volltreffer eigentlich im ersten Kundengespräch zu sagen, okay, habt ihr sowas wie Leadership Principles? Ja, und dann kannst du einen ganz guten Dialog losstoßen. Ich glaube, erstaunlicherweise sind sie häufig sehr ähnlich. Aber die Frage ist ja dann, wie wird das in der Organisation tatsächlich gelebt? Und was wir machen, ist, dass wir uns über unsere Analytics anschauen können, wo setzen sich die Führungskräfte im Rahmen ihres Coachings Ziele und korrespondieren diese Ziele zum Beispiel mit solchen Leadership Principles. Und da siehst du extreme Unterschiede zwischen den Organisationen. Bei manchen super, kein Problem. Ziele zahlen darauf ein, das Coaching korrespondiert, sehr, sehr harmonisch eigentlich und alles ist klar und das ist nur eine nette Begleitung. Bei anderen siehst du, wow, Managing Internal Politics, Riesenthema, was dauernd im Coaching besprochen wird, kaum Zeit für die eigene Leadership-Philosophie. Genau, das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, ja, sehen wir immer wieder, nur die Ausgestaltung und die Implementierung ist sehr, sehr unterschiedlich in der Qualität zwischen den Organisationen.
Okay, interessant. Gibt es für dich im deutschen Raum so Paradebeispiel von Hidden Champions oder auch nicht Hidden, die wirklich nicht nur quasi als Organisation oder als Unternehmen erfolgreich sind wirtschaftlich, sondern wirklich, wo diese ganzen Facetten, die du ansprichst, wirklich gelebt werden, wo du sagst, das ist echt krass geil?
Ich habe ein paar, ich denke jetzt auch gerade über den deutschen Raum nach. Also ich bin super Fan von der Otto-Gruppe, was ich da erleben kann. Die CHRO, die Petra, macht, glaube ich, einen extrem guten Job, den Kulturwandel, das ist den der CEO Alexander Birken, Kulturwandel 4.0 ist so deren Motto, in die Organisation treibt, das einmal zu verbildlichen, was das bedeutet, Angebote zu suchen, die innovativ sind, wie sharp ist, aber auch überlegen, was sind vielleicht KPIs, die wir zeigen müssen, wie interne Mobilität geht hoch oder so. Und dann aber auch und das finde ich faszinierend, eine breite Öffentlichkeit dafür zu gewinnen. Also die haben so eine Initiative ins Leben gerufen, Initiative Zukunftswerte, wo sie die Otto-Kernwerte auch in die Kultur um das Unternehmen herum, nämlich in dem Fall Hamburg und Deutschland, bringen wollen. Und ich bin jedes Mal, wenn ich da bin, wirklich wieder begeistert, wie inspirierend eigentlich so ein doch vielleicht etwas jahremäßig betagter Großkonzern auftreten und sich geben kann.
Ja, ich fand es interessant. Ich hatte im September, glaube ich, war ich bei einer Konferenz in Hamburg mit zwei Teilnehmerinnen von About You. Da hatten wir auf der Bühne einen Vortrag gegeben zu die Implementierung von unserer Lösung. Und was ich mega spannend fand, im Nachhinein mit denen mich mehr auszutauschen, wo man, finde ich, Analogien sieht zwischen Otto und About You. Weil zum Beispiel Otto ist ja als Konzern irgendwie groß geworden und hat aber dann solche Lösungen wie Hermes oder auch zum Beispiel, ich glaube, einer der größten Inkasso-Anbieter und Hanseatic Bank drumherum aufgebaut, weil sie quasi selber die Wertschöpfung aufbauen wollten. Und ich habe bei About You das Gleiche quasi wieder gesehen, weil zum Beispiel das Shop-System, was die anbieten, auch gebaut haben für sich selber, auch extern anbieten. Und das war so ein Datenpunkt, wo ich gedacht habe, interessant, weil das ja wie so ein wiederkehrendes Muster ist. Okay, cool. Also Otto, das wäre ja mal spannend, vielleicht mit denen auch zu sprechen. Würdest du sagen, wenn man jetzt deutsche Unternehmen vergleicht zu anderen, die jetzt zum Beispiel aus dem anglosächsischen Raum habt, sind da irgendwie anders, also ohne wertend zu sein, einfach irgendwie, dass sie das Thema anders irgendwie ans Thema Coaching herangehen oder auch so Transformationsthemen, oder ist es eigentlich ziemlich im Median, oder wie würdest du das einschätzen?
Ich glaube schon, dass die Offenheit für Coaching als solches jetzt außerhalb des deutschsprachigen Raums schon tendenziell größer ist. Also natürlich insbesondere, wenn man in die USA schaut, wo allgemein Therapie und Coaching viel weniger stigmatisiert sind, als es hier stellenweise noch ist, würde ich schon einen Unterschied sehen. Und was wir jetzt merken, und wir expandieren jetzt Schritt für Schritt weiter nach UK und in Irland und merken einfach dort, dass das mal was auszuprobieren halt viel schneller passiert. Zu sagen, okay, finde ich super, ich verstehe die Idee dahinter, ich habe die App mal ausprobiert, das ergibt irgendwie Sinn, komm, wir geben das jetzt mal 30 oder auch 50 Leuten und gucken, wie die Resonanz ist, und wenn es gut ist, dann machen wir weiter, In Deutschland habe ich das Gefühl, unabhängig davon, ob es jetzt 10 oder 1000 Leute sind, gibt es genauso viel Widerstand, über diese Schwelle zu kommen, wo man sagt, okay, let's do it. Das heißt also weniger irgendwie auf das konkrete Thema, als echt ganz allgemein fehlt mir manchmal so der Innovationsgeist in den deutschen Enterprises.
Mhm. Ja, mit Sicherheit eine Mentalitätsfrage. Also wir erleben das Gleiche und hört man ja von anderen Unternehmen, die, wenn sie nach USA expandieren oder anderswohin, dann plötzlich der Knoten platzt und Dinge viel schneller gehen. Was ich spannend finde oder weil interessant wäre zu verstehen, bei so einer Plattform wie euren, das ist ja, wie soll ich sagen, kann man sagen, so ein Chicken-and-Egg-Problem. Also hat man erst die Coaches oder die Coaches. Wie habt ihr das für euch gelöst und wie viele Coaches habt ihr heute auf der Plattform, die von denen Franke, Otto und Co. Gebrauch machen können?
Ja, das ist eine spannende Dynamik an dem Markt, wie die sich auch über die Pandemie geändert hat. Also 2018 war das sicherlich so, weil die Coaches auch extrem skeptisch waren, da es einige Plattformen mal gab, wo dann wenig Anfragen drüber kamen, hast du viel Setup-Aufwand gehabt, sogar teilweise Gebühren zahlen müssen. Und jetzt kommen da plötzlich so Plattformen wie Sharpest wieder auf, sagen aber, ja, wir machen es aber digital im Videocall. Mhm. Und auch da, trotz der ganzen Studien, dass es kein Unterschied ist, ob ich jetzt im Video oder in Person gecoacht werde, gab es recht viel Widerstand. Wir mussten also in der Tat outbound auf Coaches zugehen und uns diejenigen raussuchen, die innovativer sind. Und das Schöne dabei ist auch, einige arbeiten jetzt halt nun mal seit 5 Jahren circa mit uns zusammen. Dann kam aber eben die Pandemie. Und der Markt, der bis dato 90% offline war, hat sich komplett gedreht. Und jetzt können wir uns vor Coach-Anfragen gar nicht mehr retten. Das heißt, es ist nicht die Frage, haben wir genug Coaches, sondern können wir sicherstellen, dass die unsere Qualitätsstandards erfüllen. Mhm. Und hier ist unser Anspruch auch über die Qualitätsstandards der zertifizierenden Institutionen, wie jetzt eine ICF, International Coach Federation zum Beispiel, hinauszugehen. Und uns eben nicht nur anzuschauen, machen die Leute die richtigen Stunden und sind sie, ja, haben sie immer diese Hürden erfüllt, dass sie ein gewisses Kontingent an Coaching auch angeboten haben, sondern wie sieht denn wirklich jede einzelne Coaching-Sitzung unter der Lupe aus? Sind die Coaches hiermit zufrieden? Passiert da was? Machen die Leute Fortschritt auf ihre Ziele? Interagieren sie mit unseren Inhalten? Und das ist echt das, wo wir uns eigentlich heute drauf konzentrieren. Wir arbeiten jetzt mit über 1000 Coaches und dann weniger jetzt noch von 1000 auf 5000 zu gehen, als darauf zu achten, dass das immer die richtigen 1000 sind und auch diejenigen, die eine sehr, sehr gute Zufriedenheit bei den Coaches und eben auch bei den Organisationen für uns erzielen können.
Mhm. Okay, cool. Bei den Coaches, ich habe verstanden, die müssen gewisse Standards erfordern, genug Praxis aufweisen. Habt ihr quasi bei den Coaches auch so eine Art Persona? Also man sagt, es gibt irgendwie Coach ABC und A ist eine Dame, irgendwie 48, hat vorher irgendwie 20 Jahre im People-Bereich gearbeitet. Also um ein Gefühl zu bekommen, was für Art von Menschen einem auf der Plattform auch begegnen.
Ja, klar. Das wichtigste Kriterium dabei ist in der Tat, wie viel Management- und Coaching-Erfahrung. Also eine, die ich da jetzt gerade denken muss, ist die Jutta. Die arbeitet mit uns. Die kommt ursprünglich mal aus dem PR-Bereich, war dann lange Führungskraft und ist seit, glaube ich, über 25 Jahren Coach, hat das anfänglich an der Seite gemacht und dann irgendwann Vollzeit. Und das sind auch diejenigen, die wir suchen. Also bei uns ist es wichtig, dass du selbst mal Führungskraft warst, um damit auch irgendwie eine Empathie aufbauen zu können und auch die Problemstellung deiner Coaches nachzuvollziehen. Und dann wirklich im Regelfall über 10 Jahre als Coach gearbeitet zu haben. Mhm. Und die andere Persona sind dann eventuell die Psychologinnen und Psychologen, die sehr hilfreich sein können bei so Resilienzthemen. Da ist es dann nicht essentiell, dass es einen organisationalen Kontext gibt, wenn ich jetzt unter einer enormen Stressbelastung stehe oder auch vielleicht meine Mitarbeitenden aufgrund von einer anstehenden Transformation oder vielleicht sogar auch einer Personalkürzung extrem unter Druck sind oder auch verunsichert. Da arbeiten wir auch mit Psychologinnen und Psychologen, nie therapeutisch. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen an der Stelle. Aber die haben einfach nochmal meines Erachtens eine andere Qualität der Ausbildung, als das jetzt in der klassischen Coaching-Ausbildung vielleicht berücksichtigt wird.
Mhm. Okay, cool, verstanden. Hast du, wenn du jetzt wieder an dich oder an dein Umfeld denkst, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln und das bewusst in den Arbeitsalltag zu implementieren, du sagst auch dieses ganze Thema Bewusstsein schaffen, Consciousness, hast du so Hacks oder Tipps, wie du selber bei dir das einfach alles unter einen Hut bekommst? Hast du einen Blocker irgendwie in der Woche oder dass du irgendwie Journaling machst oder andere Facetten, mit denen du quasi auch dieses Thema Selbstreflexion tagtäglich hinkriegst?
Also in der Tat ist es so bei mir gewesen, dass ich nicht mich gar nicht so gut damit eine Zeit lang gefahren bin, würde ich sagen. Auch jetzt vielleicht im letzten Sommer hatten wir sehr, sehr viel auch zu tun und ich wenig mir die Zeit genommen, einzuchecken, wie geht's mir eigentlich gerade, bin ich körperlich fit, habe ich noch die Zeit zu reflektieren und so weiter. Bis ich dann, eine sehr augenöffnende Coaching-Sitzung hatte, wo ich reinkam und meine Coach mich anschaut und sagt, boah, so habe ich dich ja noch nie gesehen, was denn los? Und da sind wir so ein bisschen ins Thema Batteriemanagement reingegangen. Und was ich jetzt mache, heute Abend tatsächlich auch noch so um 20.30 Uhr jeden Tag, fühle ich in meine innere Batterie rein. Und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist wirklich wie bei einem iPhone für mich. Wenn du so in den Batteriesparmodus kommst, dann wird es schon kritisch. Aber wenn das Handy, das kennen wir ja alle, mal aus ist, dann braucht es echt lange, bis das Ding wieder an ist. Gerade wenn es schon ein bisschen älter ist. Und das ist für mich ein ganz essentieller Punkt, dass ich mich da hinsetze und überlege, okay, habe ich jetzt noch Energie oder eigentlich nicht? Und ich verzeihe für die Wortfalle, aber ich verarsche mich eigentlich gerade selber. Und wenn das der Punkt ist, dann ist auch egal, ob da noch E-Mails in der Inbox sind oder ich vielleicht noch irgendwas fertig jemandem gesagt habe, ich schicke dir das noch zu, dann mache ich es am nächsten Tag und beende den Tag. Wenn da noch Energie da ist, klar, cool, dann zwar Vorsicht, aber dann mache ich auch schon mal noch weiter. Ja. Ich glaube, das ist so ein, genau, dieser Battery-Check-In um 20.30 Uhr jeden Tag ist für mich eine essentielle Routine geworden.
Okay, das ist interessant, das kann ich auch mitnehmen. Würdest du denken von den ganzen Erfahrungen und Gesprächen, die du jetzt mit vielen, sagen wir, Top-Managerinnen geführt hast und auch der Erfahrung von Rocket und deinem Umfeld, ist die Belastung, die man als ein Gründer oder CEO hat, weniger, mehr, auf jeden Fall anders, aber ist die so intensiv, wie auch dann die Führungskräfte, die zum Beispiel die Software von euch oder die Plattform nutzen? Also ich versuche einfach nur so zu verstehen, also kann man, wenn man irgendwie gerade irgendwie in so einem Hypergrowth, in der Hypergrowth-Phase ist, genau dann müsste man eigentlich in sich investieren. Aber kriegt man das in der Praxis, also du kriegst anscheinend jetzt alles unter einen Hut, oder?
Also ich krieg's schon unter einen Hut, aber ich glaube, das liegt auch daran, und da weiß ich gar nicht, ob das nur das Coaching war und vielleicht sonst auch diese Mastermind-Gruppen oder Forumsformate, die sind deswegen gut, weil du ein Commitment abgibst, dass du daran teilnimmst. Das sind, kennt man vielleicht Entrepreneurs Organization oder YPO, Young Presidents Club, wo man halt sagt, okay, wenn du jetzt hier dabei bist, dann kannst du, glaube ich, einmal fehlen und beim zweiten Mal bist du raus. Was schon irgendwie mehr verpflichtet, da zu sein. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, fast jedes Mal alle Teilnehmenden an dem Moment, wo sie sagen, boah, eigentlich heute keine Zeit, keinen Bock, keine Muße. Und danach machen wir immer so ein Check-in, wie gut war es denn? Und ich glaube, der niedrigste Score ist immer 8 von 10. Das heißt, es ist eigentlich immer das Gefühl, wow, das hat mir extrem was gebracht. Das heißt, ich glaube, gerade dann, wenn man glaubt, man kriegt es nicht unter einen Hut, zumindest war es bei mir so, mich dann nochmal hinzuschubsen und zu sagen, egal, jetzt nehme ich mir die Reflexion mit oder das Coaching, dann ist es das Richtige. Und ob sich das vielleicht zu dem Punkt, wo du jetzt sagtest, ist das irgendwie ein Unterschied zwischen Gründerinnen und Gründern oder Mitarbeitenden? Was wir sehen bei C-Levels, also wir haben kürzlich eine Studie gemacht mit Asana zu der Zielsetzung auf unserer Plattform. Wir sehen, dass C-Level-Mitarbeitende sich deutlich weniger Ziele am Anfang ihres Coachings im Bereich Resilienz setzen, dann aber häufig Coaching-Sitzungen haben, die in den Bereich fallen. Nämlich doppelt so viel Coaching-Sitzungen, als sie sich Ziele gesetzt haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, du siehst, man hat das Gefühl, boah, ich muss doch an meiner Strategie arbeiten, ich muss doch irgendwie diese starke Präsenz haben. Und häufig, wenn es dann den Raum gibt, wie es vielleicht auch in meinem Coaching war, wo mir meine Coach dann gesagt hat, boah, Alter, wie siehst denn du aus? Dann gibt es doch viele Resilienzthemen, die uns alle beschäftigen, die Basis bilden, bevor wir überhaupt uns mit den großen strategischen Fragestellungen auseinandersetzen können.
Auf dieses Thema strategische Fragen auch nochmal zu sprechen zu kommen. Wenn man, besprichst du mit deinem Coach dann auch Themen beispielsweise rund um Governance, also im Sinne von Board-Meeting, Vorbereitung, Restrukturierung, wenn sowas sein müsste, oder Go-to-Market-Themen, oder versucht man sich wirklich dann eher auf dieses Thema Leadership, Reflexion zu fokussieren, oder wo zieht man da die Linie?
Es kommt, glaube ich, darauf an, wer man selber ist. Also ich sehe drei Arten von Coaching und sage gleich vielleicht mal ein Beispiel auch, wie das irgendwie zusammenhängt. Das eine ist Tactical. Ich muss Feedback geben, ich weiß nicht wie, will das einmal kurz durchsprechen. 30 Minuten, habe ich ein paar Themen, mache ich vielleicht alle 2 Wochen, habe ich das so mir draufgeladen, wie ich vielleicht regelmäßig auch joggen gehen sollte. Das nächste ist foundational. Das sind so die Sachen, wie strukturiere ich ein Projekt, wie baue ich eine Organisationsstruktur und so weiter. Das ist dann echt schon ein umfangreicheres Sparring, wo du, glaube ich, mindestens eine Stunde brauchst, aber sicherlich auch nicht mehr als einmal im Monat ein Thema hast.
Ja.
Und das dritte ist für mich das Transformational. Die solche Sitzungen habe ich auch. 3 Stunden, große neue Finanzierungsrunde. Was heißt das für mich als Person? Wo sind meine Schwächen, die ich ausgleichen will? Welche Stärken will ich mich dahinter lehnen? Mhm. Und wie hängt das jetzt zusammen? Ich komme häufig mit sowas wie, boah, wie mache ich eigentlich ein effektives One-on-One mit meinem VP Engineering, wenn ich keine Ahnung von dem hab, was er da eigentlich macht, und denk mir, cool, das ist eine super taktische Sitzung, und gehe dann mit so einem Kommentar raus wie, ich sag gleich, was es bedeutet, Hendrik, ja, wenn die Sonne immer über dir steht, dann wirft sie keinen Schatten. Hä? Was damit gemeint war, ist, wenn du sehr, sehr ehrlich und direkt und gleichzeitig aber liebevoll bei den Leuten ansprichst, was dir durch den Kopf geht und was dich stört, dann kommst du auch nach vorne. Und das heißt, ich habe eigentlich aus so einem taktischen Thema für mich sehr viel für meinen Führungsansatz mitgenommen und versuche jetzt viel, viel direkter zu sein mit nicht nur meinen Führungskräften, sondern, weil du es auch ansprachst, auch mit meinen Board-Members. Und das trotzdem aus den besten Intentionen kommt. Und das ist mir früher nicht so leicht gefallen. Und ich glaube, ohne dieses taktische Thema hätte ich das wahrscheinlich niemals aufgemacht.
Ich habe eigentlich noch eine Frage, weil, also eine Frage, die mir, sagen wir mal, unter Nägel brennt auch noch. Diese Themen, die sind wichtig und man muss an denen arbeiten. Oftmals ist man dann aber quasi in so einem, vielleicht so einem Art Konflikt, zu sagen, was ist quasi der messbare Impact? Also was ist der ROI, ne? Wenn ich jetzt ein Mittelständler, Tech-Unternehmen, Großkonzern bin. Dieses Thema Leadership ist vielleicht wahrscheinlich über die Ziele, die ihr quasi bei euch in der Plattform habt, wird es ein Stück weit messbarer. Aber wie wie macht ihr das greifbar für eure Kunden, dass das gut investiertes Geld ist?
Ja, und das ist auch in der Tat immer, ich würde sagen, fast eher die Startup- und InvestorInnen-Perspektive. Also das habe ich mir anfänglich auch immer gedacht, wir müssen sofort den ROI zeigen. Wenn ich jetzt mit dem CHRO von Porsche zum Beispiel spreche, dann geht es dem schon erstmal eher darum zu sagen, ey, zeig mir, dass die Leute das nutzen im Sinne von Lernstunden, weil ich brauche eine Lernkultur und das treibt Transformation. Wenn die nicht lernen und nicht reflektiert sind, dann gibt es auch keine Transformation. Das heißt, ich gehe trotzdem gleich noch auf ROI an, aber ich habe das Gefühl, einige unserer Kunden in der HR haben schon verstanden, dass die Kausalität von den Maßnahmen, die sie da einsetzen, und dem Effekt, den sie am Ende sehen auf Produktivität, Kündigungsrate, Umsatz im besten Fall auch, nicht 1:1 übertragbar ist. Gleichzeitig merken sie auch, dass traditionelle Entwicklungsangebote, insbesondere traditionelle digitale, wie jetzt so ein Learning Management Angebot, Udemy wäre eins, LinkedIn Learning ist noch eins, gibt noch viele andere, dass die eine Schwierigkeit haben in dem Engagement. Heißt, die kaufen viele Lizenzen, sie werden dann aber nicht genutzt. Und das ist natürlich dramatisch, weil nicht nur, weil ich Geld verliere, sondern im schlimmsten Fall weiß ich gar nicht, wer überhaupt sich mit dem Lernangebot beschäftigt hat. Das heißt, Kennzahl Nummer 1 ist in der Tat zu sagen, okay, ich will sehen, wird es genutzt und ist es gut. So Happy Sheets oder Sterne-Rating, passt es. Und dann gibt es schon Organisationen, die sagen, jo, jetzt geh noch ein Level tiefer und zeig mir thematisch, treibst du damit das, was ich sehen will? Zum Beispiel sagen die vielleicht, naja, ich will, dass agiles Denken in meiner Organisation präsenter ist. Dann gucke ich mir an, gibt es in dem Bereich agiles Denken und Arbeiten mehr Ziele in einem Sharpes-Programm und korrespondiert das Coaching dazu. Und jetzt gibt es noch wieder welche, ist aber echt eher die Minderheit, die sagen, jetzt zeig mir noch, was der Impact auf meine harten KPIs ist. Dann kannst du mit 360s arbeiten, du kannst A- und B-Tests fahren, der einen Kohorte das geben im Vertrieb und der anderen nicht zum Beispiel. Und du kannst es auch irgendwie schön ausrechnen, was dann am Ende der konkrete Return davon ist. Und das ist natürlich, wie wir wissen, wenn wir ein bisschen mit Excel und Google Sheets zaubern können, immer eine große, große Zahl, im besten Fall im 1000er-Prozent-Bereich. Ich glaube, wenn wir das Engagement knacken, und das haben wir geknackt, bei uns ist es bei 98% Lizenzaktivierung, haben wir schon einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklungsarbeit in Organisationen geschaffen.
Ja. Ja, ich meine, die Finanzierungsrunde, die letzte, die ihr gemacht habt, die gibt euch da auf jeden Fall recht und macht Mut, dass die Unternehmen sich dahingehend auch weiterentwickeln.
Ja, da würde ich sagen, eher auch noch eher das Feedback der Kunden und der Lernenden tatsächlich. Also ich gucke da eher auf unseren NPS, Net Promoter Score, der ist bei 70, und das interessiert mich mehr als die Investorengelder, Grüße gehen raus. Aber genau, auf die Kunden bin ich noch eher stolz.
Cool, mega. Henrik, ich habe soweit eigentlich alle meine Fragen gestellt. Ich finde es mega, mega spannend. Ich habe das schon länger quasi immer nur outside in verfolgt und finde es cool, was für eine Plattform ihr gebaut habt und auch in der Kürze der Zeit, was für große Brands, die ihr davon überzeugen konnten, weil im Endeffekt jedes Logo, was man bei euch sieht, das geht ja damit einher, dass sie auch bereit waren, sich da namentlich nennen zu dürfen oder können. Das ist ja ein starker, wie soll ich sagen, Auszeichnung, vor allem bei solchen krassen Marken wie auch Porsche und Co. Und es klingt auch so, als ob du mit denen wirklich irgendwie auf Augenhöhe und per Du mit den ganzen Entscheidern da auch kommunizierst und das finde ich echt mega. Wir haben auch im Vorfeld ja mal kurz über dieses Thema Sharpest Spark, glaube ich, gesprochen, was quasi, sagen wir, eine reduziertere Variante ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du dazu nochmal 3-4 Worte verlieren zum Abschluss. Ich glaube, das ist etwas, das viele und uns mit einbezogen man nochmal testen kann.
Ja, das ist ein super cooles Angebot in der Tat, weil uns ist aufgefallen, dass schon die Hemmschwelle, gerade in jüngeren Organisationen, viel für so ein Angebot auszugeben, recht hoch ist. Und dann haben wir uns gefragt, okay, wie können wir denn ein Coaching, was eben in erster Linie von der 1-zu-1-Beziehung lebt, noch besser verfügbar machen, und haben uns zusammengetan mit ATOP, das ist ein Ausbildungsinstitut an der HU Berlin, die meines Erachtens tatsächlich das beste Ausbildungsinstitut fürs Thema Coaching. Wenn jemand eine Ausbildung sucht, will ich dahin gehen. Und die haben aber einige Leute eben dort in der Ausbildung, die sind als Managerinnen und Manager echt schon weit fortgeschritten. Die wollen jetzt aber eben Coach werden und müssen also selber noch dazu lernen im Coaching und machen das deswegen für uns deutlich günstiger, also bieten ihr Coaching deutlich günstiger an. Und so können wir allen in erster Linie Gründerinnen und Gründern und Executives in Startups, Scale-Ups Coaching für ein halbes Jahr für 1.000 Euro anbieten, zumindest zum aktuellen Stand. Und das ist natürlich unschlagbar. Also ich glaube, so günstig kriegt man es nirgends. Und das ist ein super Einstieg, glaube ich, gerade wenn man sich die Frage stellt, boah, nach dem, was der jetzt hier erzählt hat, kann Coaching denn für mich überhaupt was sein? Ich glaube, dann würde ich auf, wenn ich kurz die Werbung machen darf, sharpest-spark.com gehen und das mal auschecken.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dann vielen Dank, dass du heute da warst, Hendrik von Sharpest. Es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können es wiederholen oder vielleicht sind wir ja mal bei euch zu Gast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
So, das war's von der Folge mit Hendrik Schriefer von Sharpest. Wir haben uns mega gefreut, so viele neue Erkenntnisse rausziehen zu können. In der nächsten Folge, Solo-Folge, also keine Gäste dabei, spreche ich über Remote Führen. Wie haben wir uns selbst aufgestellt während der Pandemie? Was waren unsere Key Learnings und warum auch beim Thema Remote Work das Thema Recruiting eine Rolle spielt.